Der Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und werde heute mit Andrea Fischer über ihren Werdegang, ihr Interesse an Hexen, am Römischen Reich und ihr Buch Die unglaublichen Abenteuer der Hexe Bella und ihres Katers Maxwell reden. Und los geht's.
Hallo Andrea.
Hallo.
Wir sind heute bei der Andrea, beziehungsweise wir reden heute mitunter über dein Buch und mehr. Aber für die, die Andrea nicht kennen, wer ist die Andrea?
Ja, ich bin die Andrea. Ich komme aus Linz. Wer bin ich? Ich bin jetzt, wie gesagt, frisch gebackene Autorin. Ich bin in einem Spieleverein, über den ich in Mac kennengelernt habe. Ich bin ein bisschen ein Nerd. Ich mag Fantasy, ich mag Hexen. Hexen finde ich ganz toll. Das ist eben auch ein Grund, warum sich das Buch viel um Hexerei dreht oder hauptsächlich um Hexerei geht. Und ja, bin ganz froh, dass ich da bin.
Weil du sagst, du bist ein Nerd. Was kann man darunter verstehen?
Ja, wie gesagt, eben der Spieleverein ist ein ganz großer Teil meines Lebens geworden. Ich hätte mich nie so geglaubt, dass das wirklich einmal so große Leidenschaft wird von mir, dass es sowas gibt. Bin ich ja eigentlich über ein Computerspiel, nämlich über Drakensang am Fluss der Zeit.
Drakensang, wie bist du dazu gekommen, weil das ist jetzt nicht was Aktuelles. Und
das ist absolut nicht aktuell. Das habe ich ja in meiner Jugend so mit 16 eigentlich entdeckt, weil mir einfach das Cover gut gefallen hat und die Beschreibung hat mich auch angesprochen. Wie gesagt, so Fantasy hat mich immer schon interessiert. Und ich habe das halt damals angefangen, nur auf dem PC von meinen Eltern, am Arbeits-PC, da habe ich mich immer streiten müssen drum, dass ich nicht benutzen darf. Und bin voll in dieses Universum eingestiegen, hab zwar absolut schlecht gespielt, ich glaube, als ich durchgespielt habe, ist dann erst 5-6 Jahre später. Aber so, ich erinnere mich an diese Stadt, in die man da ganz am Anfang kommt, die ist total schön gemacht. Und irgendwie so hat mich darüber eben dann mit dem Universum ein bisschen beschäftigt. Und ja, nach der Corona-Zeit, glaube ich, war es, habe ich mir einfach mehr danach gesehnt, dass ich wieder mehr Kontakt habe mit Menschen und habe dann halt einmal bei der Halle der Helden angefragt, ob ich nicht einmal spielen kommen kann. Und
dann hast du kein DSA gespielt.
Dann habe ich kein DSA gespielt, das macht Sinn.
Sondern du hast angefangen mit Los Muertos, wenn ich richtig liege, oder?
Genau, also das ganz erste Mal haben wir eher einen One-Shot gespielt, basierend auf DSA, aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, mit ganz vereinfachten Regeln. Mhm. Damals, es war Draken, es war zumindest im DSA-Universum, weil ein Charakter hat, glaube ich, Hesinde geheißen und Hesinde, die kommt ja aus dem Universum, das habe ich mal gemerkt.
Ja, dann war Los Muertos, das war eine etwas längere Kampagne, die recht lustig war, und dann hast du noch ein bisschen was anderes ausprobiert, beziehungsweise bist du noch aktiv drinnen bei der Torke-Runde, wenn man nicht alles täuscht.
Genau.
Die ja nur mehr eine ganz andere Art und Weise von Spieluniversum darstellt und den einzigen, das auch schon etwas verpasst gehabt.
Natürlich. Das habe ich super gemacht. Naja, irgendwann komme ich schon dazu.
Ja, das auf alle Fälle, das auf alle Fälle. Wenn ich jetzt ein bisschen durchschaue, du hast da einen sehr großen Fundus an Filmen und Serien, die man so einfach nicht wirklich sieht, weil man es auch schon Krim ist, was ich zum Beispiel nur von Netflix kenne. Ist das der Grund, weil du so ein Faible für Hexen hast, dass der Krim auch geschaut hast?
Ja, schon. Also es hat sich dann anders entwickelt, als ich erwartet habe, aber das Thema so mit Märchen, mit so zauberhaften Wesen in der realen Welt, das ist was mich total interessiert, dieses Urban Fantasy, darum sind auch die Bücher, die ich schreibe, im Urban Fantasy Setting, einfach weil ich das so toll finde, dieses, du hast ja diese ganz normale Welt, die du als Leser oder als schreibende Person total gut kennst. Aber dann ist da noch was Besonderes, was Magisches, was Faszinierendes.
Was gibt es in der Szene speziell oder irgendeine Episode oder irgendeine Handlung, die besonders positiv oder negativ in Erinnerung versetzt?
Puh, es ist schon eine Zeit aus, dass ich es gesehen habe, aber gut kann ich mich noch daran erinnern, als der Nick in einer Folge verletzt ist und sein Blutbader-Kumpel, der Monroe, glaube ich, war das, so quasi diesen Typ, der ihn angegriffen hat, mit Nick seinen Jägerwaffen bekämpft. Das habe ich total cool gefunden. Einfach weil der Monroe auch einer von meinen Lieblingscharaktere ist.
Ich habe das Szenario interessant gefunden, weil aus dem Aspekt aus, weil ja er, also der Nick ja eigentlich so gesehen das Böse eigentlich darstellt für das Universum, in der ja, er ja erwacht, so gesehen. Und auf der anderen Seite finde ich aber, das mit Monroe war für mich eine andere Folge interessant, und zwar, wo er sie verwandelt hat und dann nicht mehr ganz zugefunden hat am Anfang. Mhm. Weil es für ihn dann extrem schwer war, dass er die bewusste Verwandlung nicht wirklich steuern hat können. Also ja. bewusste Verwandlung innen wäre wohl schon, aber nicht wieder retour. Aber ja, und die Hexen sind natürlich komplett anders dargestellt worden drinnen.
Ja, wobei, es gibt ja viele Darstellungen von Hexen über diverse Kulturen, über diverse Zeitalter. Eine Hexe kann so vieles sein.
Was zum Beispiel?
Es gibt die Hexen in der afrikanischen Kultur, die ja das absolut Böse zum Teil darstellen, aber es gibt eben wo heutzutage viel Kinder drunter leiden, weil die als Hexenkinder bezeichnet werden und die komplett abgeschottet werden von der Zivilisation.
Warum? Wegen der roten Haare, oder?
Nein, nicht wegen der roten Haare. Das ist, ich habe jetzt das leider nicht mehr ganz im Kopf, wie das war. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, wie sie auf die Welt gekommen sind, oder eben was auch in viele andere Kulturen ist, wenn ein Kind bei der Geburt anders ausschaut, als man es erwartet, wenn es mit Zähnen geboren wird, wenn es mit Haaren geboren wird. Das sind jetzt eher die Zeichen, die für einen Vampir sprechen würden im Mittelalter, aber so in die Richtung kann man sich das vorstellen. Die haben halt einfach blöd gesagt, ein Pech gehabt bei der Geburt.
Also sprich, das, was man heutzutage mit irgendeiner Anpassung schnell nach der Geburt behandeln hätte, würden, sollen, können, tut oder sowas, schlecht formuliert das aus, das ist halt dann im Prinzip schon gleich mal der Grund des...
Genau, natürlich zum Glück nicht überall, aber es ist halt vermehrt aufgetreten. Ich weiß, dass das bei einer Organisation, die sich um diese Kinder kümmert, damit gespendet habe und habe da ein wenig gelesen eben. Ja. Und eben Hexerei ist was mich total interessiert. Zum Beispiel, es gibt eben, wenn wir wieder zurückkommen wollen auf das, was für Hexen gibt, dass es gibt die total süße, kindliche Hexe, wie zum Beispiel die Bibi Blocksberg, die ich früher auch total gern mögen habe. Und dann gibt es eben auch in die Märchen da die böse Hexe, da ist eben die Hexe meistens böse. Es gibt dann aber auch die schöne Hexe, die Verführerin. Dann gibt es die Hexe, die auch eine schöne Person ist und die quasi die Helden unterstützt. Oder?
Aber jetzt muss ich da kurz einwerfen. Die sympathischen Hexen sind meistens die Hexen, die sehr jung sind, so wie Pippi Blocksberg oder die kleine Hexe und keine Ahnung, wie sie alle heißen. Die böse Hexe ist meistens eine Frau, die alt und rumpelig und schier ist und eigentlich nur das Böse will, warum auch immer. Keine Ahnung, ob mir leid getan hat oder ob es einfach böse ist. Und die begleitende Figur ist oft so
Eine Mischung
zwischen, ja, heutzutage würde man sagen, so zwischen 30 und 40.
Ja.
So gerade gerade an der Schwelle zur...
Zum alten Weib.
Ja. Aber so eine Mischung zwischen eine junge Hexe, die böse ist oder ähnliches, das gibt es irgendwie nicht so, gell? Oder?
Nicht so häufig zumindest. Mhm. Es hat sicher damit zu tun, dass man oft Schönheit mit was Gutem assoziiert und Hässlichkeit eben mit was Negativem. Das ist halt total drinnen in uns. Das ist eben assoziiert durch die Erziehung, durch eben viele Märchen, die man schon hundertmal gehört hat. Ich habe da einmal ganz ein tolles Zitat gelesen, so, wenn's der Käfer erschlägst, dann bist du der Held, und wenn's den Schmetterling erschlägst, dann bist du der Bösewicht. So, weil der Käfer ist ja was Hässliches. Mhm. Ach so, ja. Deswegen ist er böse, und dann, wenn's den erschlägst, dann hast du was Gutes geleistet, aber ein Schmetterling, der im Endeffekt ja nicht richtig viel was anderes ist wie ein Käfer, nur typisch ausschaut.
Mhm. War interessant. Weil du gemeint hast, die afrikanischen Hexen sind ein bisschen anders von der Idee her als wie die nordeuropäischen. Und ich glaube, es gibt eigentlich nur europäische und ein bisschen so in den asiatischen Raum hin, beziehungsweise halt, also ist, was die alten Kontinente betrifft, ohne Australien in erster Linie, glaube ich, ohne Süd- und Nordamerika, wenn wir das erst einmal weglassen. Dann bleibt eigentlich nur mehr Europa und Afrika über.
Ja, es heißt halt überall anders. Es ist in Afrika würde man jetzt so an die praktizierenden Hexen jetzt nicht die als verflucht werden, als Teufelsanbeter und was weiß ich, die würde man vielleicht eher heute halt als Schamane oder sowas bezeichnen oder als weise Frau. Und die gibt es ja überall. Die gibt's, das ist jetzt nicht nur beschränkt auf Europa und
Afrika. Die Situation in Europa ist natürlich schade, ist, dass die Hexen mehr oder weniger Gegner von der katholischen Kirche waren. Mhm. Oder sind. Nehmen wir vor. Mhm. Und bei allen anderen Religionen ist ja das eh in die jeweiligen ortsansässigen Religionen integriert oder wird unterstützt. Also das, was wir früher oder jetzt aktuell immer nur als heidnisch bezeichnen würden. Gibt es da Unterschiede von der Art und Weise, wie diese Hexen agieren? Natürlich. Zum Wohle für oder gegen das Volk, beziehungsweise wie die Magie ausschaut oder was, hast du dabei nette Informationen dazu?
Ich habe mich natürlich eher mit dem beschäftigt, was bei mir in der Nähe ist, was mich anspricht. Jetzt, wie gesagt, als abgesehen von den Hexenkindern, habe ich jetzt mit Afrika eher weniger Berührungspunkte. Ja, natürlich gibt es Unterschiede. Es sind ja auch komplett andere Kulturkreise, in denen man aufwächst. Wenn man jetzt einen Druiden anschaut, der im tiefsten Schwarzwald agiert hat, und an Schamanen, der in der Savanne quasi tätig ist, die haben ganz andere Probleme gehabt, auf die sie stürzen müssen. Ob du jetzt von einem Bären angefallen wirst oder die vom Löwen schützen musst, das ist was anderes. Und du hast da komplett andere Dinge, die du zur Verfügung hast.
Und per se würdest du sagen, ist es eher mehr, also wurscht ist, ob Druide, Hexe oder was, oder Naturkundige, so gesehen, sind immer pro oder proaktiv der jeweiligen Bevölkerung?
Es ist schwierig zu sagen, weil im Endeffekt sind sie auch Menschen, die...
Naja, aber was ich auch so wie es vorhin ist, und zwar, wie ich ja angedeutet habe, die römisch-katholische Kirche hat im Prinzip am Anfang ein bisschen was geduldet. Dann heidnische Religionen mit wenig Nummern, deswegen haben wir Weihnachten und diverse andere Sachen. Und dann hat man alles andere nicht mehr wahrhaben wollen, wenn man es so einfach sagen kann. Und deswegen sind ja genau diese Geschichten ja im europäischen Raum ja sehr als böse. Die böse alte Frau, die böse Hexe und so weiter, verteufelt. Glaubst du, ist das in der Form woanders auch, oder ist es eher in unserer Wahrnehmung aus dem, wie wir erzogen worden sind mit der römisch-katholischen Kirche?
Ich glaube es tatsächlich nicht, weil es ist halt viel Angst da, die Menschen haben vor was nicht verstehen oder was irgendwie unnatürlich ist in unserem alltäglichen Leben. Ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen dieser Vorbehalt von eben Hexen, Zauberei, Schamanen, Druiden, wie auch immer man das jetzt betiteln will. Und was man nicht versteht, ist ja, kann ja eine potenzielle Gefahr sein. Und ja, jemand, der ein bisschen anders ist, ein bisschen eine seltsame Ansicht auf die Welt hat, der könnte ja potenziell eine Gefahr darstellen für mich als Unbedarfter.
Also komplett überspitzt gesehen, heutzutage wäre ein Nerd gleichzusetzen und Umständen wäre ein Hex oder ähnliches, weil er oder sie nicht unbedingt verstanden wird von der Umwelt im Falle des Falles.
Ja, also zum Glück ist es heute nicht mehr so, dass du jetzt auf dem Scheiterhaufen verbrannt wirst. Aber es ist schon so, wenn du irgendwie deutlich anders bist als so der Normmensch, wirst du schon anders behandelt. so ein bisschen komisch angesehen, wenn du zum Beispiel im Cosplay durch die Stadt gehst. Oder früher war es noch so, wie ich jünger war, in Trick geworden bin und einen Manga dabei gelesen habe, da haben mich schon so die Omis und Opis ein wenig komisch angeschaut, so was lest ihr da? Die ist eigentlich viel zu groß für so Bilderbücher.
Cosplay.
Ja, mit Cosplay habe ich tatsächlich nicht so viel am Hut. Es ist maximal so, eben, wenn Fasching ist oder so, dass ich mich schon gern verkleide, aber.
Also, ich habe da einen Beweis, dass einer von uns zwar auf einem Event als Cosplayer in aktiv war. Also, und ich war nicht die verkleidete Person.
Ja, aber weil das war ja mein Mittelalterkleid, das ziehe ich ja auf so Ritterfeste oder sowas an. Okay. Das ist jetzt für mich persönlich nicht so wirklich ein Cosplay. Aber danke, dass man so viel zutraust.
Ja, für manche anderen ist es ja Cosplay, ja. Aber das heißt, du würdest es dann eher sehen als Reenactment in der Richtung, also eher dem noch empfinden, was früher war, als wie irgendwas Fantastisches.
Ja, genau. Anskleiden. Und ich würde eher sagen, Cosplay ist was, wo du dann mehr Mühe gibst. Ich meine, wenn wir da auf der Fantasy-Con waren, da habe ich eher nur ein Kleid angehabt. Das ist jetzt was, ja. Natürlich schauen die Leute, wenn ich mit dem zum Ritterfest gehe, aber wenn ich dann am Ritterfest bin, dann ist es klar, die gehört da hin.
Aber die Fantasy Convention war nicht die erste Convention, wo du gewesen bist voriges Jahr, oder?
So Convention tatsächlich schon. Ich war davor eher auf so Ritterfeste unterwegs, auf so Mittelalterfeste. Die haben ja meistens auch so ein bisschen Fantasy-Einschlag.
Das heißt, du warst nicht auf der Comic-Con, oder wie?
Ja.
Hast du vor, dass du heuer hingehst?
Ich überleg's mir noch, ehrlich gesagt. Ich muss auch schauen, wie sich das ein wenig ausgeht mit der Zeit. Ich lerne ja gerade fürs Latinum, das braucht viel Zeit und.
Es ist eher alte Todessprache, also.
Ja, die rennt mir nicht davon, ich weiß sehr, aber das Datum, bis ich die Prüfung, zu der Prüfung ist nicht mehr so lang. Wenn ich im Juni, so ist die Prüfung Mitte Juli und das dauert halt ein bisschen.
Das stimmt,
das macht halt ein wenig.
Und wofür lernst du es, wenn ich fragen darf?
Ja, ich möchte dieses Jahr mit Altertumswissenschaften beginnen, ein Studium.
Altertumswissenschaften? Was sind Altertumswissenschaften? Bevor du antwortest, ich weiß nichts drüber, aber das, was ich mir vorstelle, ist so alles bis zur Christi Geburt. Also von den nachgewiesenen hohen Kulturen wie die Ägypter, Römer, Griechen und so weiter.
Fast richtig.
Aber?
Altertumswissenschaften ist quasi ein Studium, das aus mehreren Teilen besteht, nämlich alte Geschichte, das geht von ungefähr Steinzeit bis zum frühen Mittelalter. Dann Archäologie ist dabei und Philologie, also die Sprachenlehre Latein, darum brauche ich das Latinum. Und später dann Altgriechisch.
Mhm.
Genau.
Das liegt ja ganz schön viel ab. Und wie lange studiert man da? Oder was ist die Mindeststudienzeit dann? 10 Jahre? 100 Jahre?
Nein, 5 Jahre.
5 Jahre. Das heißt 10 Semester dann.
Wann ich es jetzt richtig im Kopf habe, ja.
Das heißt, kunsthistorisch hast du dann nichts, aber alles andere hast du dann viel drinnen.
Genau, wobei es ist so voneinander getrennt, kannst du es dann auch wieder nicht betrachten, weil was ist Kunst, was ist keine Kunst? Das ist eine Vase, die irgendwie schön bemalt ist, keine Kunst. Mhm. Und wenn du da das irgendwo ausgrabst, musst du ja irgendwas damit anfangen.
Ja, ist meistens hier, also dichten tut es nicht mehr, Blumen wirst du nicht reinstellen können. Das Spannende ist aber für mich schon auch das Thema mit Philologie, weil so wie das Latinum oder Latein halt, es ist eine Todessprache, man weiß ja eigentlich nicht mehr, wie es ausgesprochen worden ist oder wie man sprechen würde, wenn es noch aktiv sein würde. Und das heißt, es trifft aber dann alle Sprachen, die zu diesen Zeitepochen aktiv gewesen sind.
Also
wirklich gelebt und gesprochen worden sind.
Ja, mehr oder weniger.
Und warum gerade Altertum? Man ist ja nicht naheliegender, dass man sagt, okay, man würde jetzt zum Beispiel die letzten 200 Jahre studieren oder was sich sehr viel da hat, industrielle Revolution, Gleichberechtigung der Frauen angefangen, bis hin zu alle medizinischen Sachen, die eigentlich die letzten 200 Jahre massiv eingeschlagen haben. Und davor war ja lang nichts außer Handauflegen und Kräutersud
ansetzen. Tatsächlich und so gar nicht. Das ist ganz faszinierend. Unter anderem auch, was teilweise Frauen zum Beispiel in der römischen Gesellschaft für eine Rolle gehabt haben. Frauen haben in der römischen Gesellschaft auch Ärzte werden können, was ja total in Widerspruch steht mit dem, dass ab Mittelalter quasi dieser diese komplette Katz drin ist von Frau muss zu Hause bleiben, Frau muss zu Hause auf die Kinder hüten und am Feld arbeiten.
Ja, aber gerade bei den Römern haben wir ja das Thema gehabt, dass wir eigentlich eine richtig schöne Zweiklassengesellschaft gehabt haben. Die frei waren, die unfrei waren, also sprich die Sklaven krank gehabt worden sind, wusst zu welchem Zweck behandelt oder misshandelt worden sind. Und dann die Damen und Herren des Hauses, die im Prinzip alles machen haben können.
Ja.
Aber haben Frauen dann auch wählen dürfen? Glaube nämlich nicht.
Nein, gell? Frauen haben nicht wählen dürfen, das stimmt. Das waren nur die Männer und in Rom waren das
auch die echten Bürger
und die auch nur in Rom gewohnt haben, weil du hast nur in Rom wählen dürfen. Mhm. Und wenn du da Pech gehabt hast, hast du gar nicht mehr wählen dürfen, weil ja schon genug Stimmen da waren, so, sozusagen. Mhm. Also das System war natürlich absolut nicht perfekt.
Es war nicht perfekt, also optimiert für die Gesellschaftsform. Und das war bei den Griechen ja nicht anders, aber die waren ja die ersten, die damit angefangen haben.
Genau.
Haben bei den Griechen Frauen wählen dürfen?
Das weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt tatsächlich immer mit der römischen Geschichte beschäftigt, eben wenn es bei dieser Prüfung drankommt.
Ja, ist klar. Kommt bei der Prüfung auch dran, was, also nicht nur die Sozialstruktur, sondern auch das, was wirtschaftlich oder wissenschaftlich geändert ist?
Mhm. Ja, zum Teil schon. Sie stützen sich hauptsächlich auf das Politische, so von wie der Cäsar Konsul worden ist um seine Schulden zu tilgen, die er gemacht hat, um den Wahlkampf zu gewinnen. Und wir dann...
Sie reden mich gerade ein bisschen am Trump. Ja, okay, jetzt will weiter. Der muss jetzt da gerade ein bisschen Geld zusammengehen.
Ja. Ja. Wie sich die Bilder gleichen. Aber der Cäsar hat wahrscheinlich eine bessere Frisur gehabt.
Zumindest hat er was in die Haare gehabt. Also, die sind nicht umeinander geflogen wahrscheinlich.
Aber im Studium selber kommt dann natürlich auch die Wissenschaft, die Medizin. Der Glaube vor, was mich total interessiert, dieser Meergott-Glaube, den finde ich total interessant und auch, dass die Götter da so menschlich dargestellt werden, was ja komplett konträr ist zu dem, wie zum Beispiel das Christentum funktioniert.
Mhm.
Aber weil du gesagt hast, eben die Medizin ist viel besser heute, ja natürlich, aber man glaubt nicht, was die Leute im Altertum schon machen können haben. Die haben Prothesen gehabt, Zahnprothesen gehabt zum Teil, also die schauen natürlich entsprechend grauslich aus, also ich bin froh, dass ich keine so Zahnprothese brauche. Aber allein das ist funktioniert und dass die Leute damit auch zum Teil nur länger gelebt haben. Und wie man das herausfindet, dass sie damit nur länger gelebt haben, das ist einfach was, was mich total fasziniert.
Witziger Funfact an der Sache ist es, dass sehr viele Zivilisationskrankheiten sind erst in den letzten 300-400 Jahren gekommen, soweit man das verstanden hat. Aber der erste schriftliche Beweis für den Nachweis von Diabetes Typ 1 war bei den Griechen.
Mhm. Die haben es ja quasi
erfunden.
Erfunden ist besser. Die haben das ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, am Urin getestet. Wenn der wegen süßlich geschmeckt hat, haben sie gewusst, also ja, die Methode ist etwas grauslich, aber...
Hat bis ins Mittelalter funktioniert.
Und, aber es hat funktioniert, genau.
Ja. Und wie war das? Irgendwie hat er mir gesagt gehabt, oder habe ich das mal irgendwo gelesen? Er hat getrunken, um zu verdursten oder irgendwie sowas.
Ja.
Irgendein Spruch war noch, das kann mich noch erinnern, weil ich habe mal was drüber gelesen, weil es mich auch interessiert hat, die ganzen Grunderkrankungen, die heutzutage Zivilisationserkrankungen sind, sei es die ganzen Darmerkrankungen, die Stoffwechselerkrankungen und so weiter, die sind ja noch nicht so lange da, aber diese extremen Formen wie Diabetes Typ 1 und ein paar andere Sachen gibt es ja schon sehr lang. Und wie wir seit kurzem wissen, seit Corona, ist ja eigentlich die schwarze Pest, ich glaube die spanische Grippe war ja das damals. Ja, die spanische Grippe.
Die schwarze Pest ist was anderes.
Genau. Aber die spanische Grippe war ja im Prinzip das, was wir jetzt unter normaler Influenza
erleben. Ja, genau. Ist voll spannend. Mhm, ja. Eben diese ganz alten Ärzte vor hunderten Jahren haben da schon quasi den Grundstein gelegt für das, was man heute an Zivilisation, an Medizin, an Technik. Man muss auch an die Aquädukte denken, die Römer gebaut haben, was ein Wahnsinn ist für die Zeit. Natürlich darf man dazu nicht dazu sagen, wie sie die gebaut haben, nämlich auf den Rücken von Sklaven, von ganz arme Personen. Mhm. Das ist natürlich der Negativpunkt und wo es der Teil, der gut ist, dass wir den jetzt nicht mehr haben oder zumindest nicht mehr in dem Ausmaß zum Glück.
Sklaven sind ja technisch gesehen ja nichts anderes wie Nutztiere gewesen, die halt reden haben können und für andere Sachen auch noch gut waren. Heutzutage ist es ja so, dass das ist jetzt aus der Cyberpunk-Schiene aus. Shadowrun hast du noch nie gespielt, glaube ich.
Nein, da war bei Cyberpunk quasi ungefähr, worum es geht.
Da hast du ja im Prinzip immer so das Thema mit, es gibt die Konzerne und die Konzerne regeln alles, weil das politische System sind eigentlich nur mehr die Konzerne, weil die das steuern. Ja, gewisse Ähnlichkeiten haben wir heutzutage ja bis bei ein paar so Sachen, also diese Interessensgruppierungen.
Halt. Ja, natürlich, das Science Fiction zirkt ja natürlich aus dem Jetzt.
Aber es gibt eben bei den Cyberpunk-Geschichten oder generell der Shadowrun einen sehr wirklich spannenden Begriff, den Zylon-Sklaven. Also sprich, wenn du dort Angestellter bist beim Konzern, dann hast du nicht einfach nur einen Vertrag, sondern bist der Sklavenvertrag mehr oder weniger, weil du willst ja legal leben oder damit man legal leben kann, hat man gewisse Schwierigkeiten und so weiter. Das geht so bei solchen Sachen oft Hand in Hand und deswegen gibt es dann die Bösen gegenüber dem System, also sprich die Rebellen im Guten und so weiter. Aber es ist richtig.
Ich finde das immer total interessant, weil ich bin ja nur ein absoluter Rollenspiel-Noob in diesem Sinne. Also ich finde diese Schwenke immer voll interessant.
Also die Römer sind jetzt für die Prüfungsinhalt.
Genau, das ist das prüfungsrelevante Moment.
Weil du gesagt hast, die Götter sind ja Merkur, Mars und so weiter. Also eigentlich das, was wir unter die Planeten heutzutage verstehen wollte. Aber dennoch, wenn ich mich richtig erinnert, sind diese Götter ja eigentlich ja nichts anderes wie eine Adaption bis zu einem gewissen Grad einfach eins zu eins für die Griechen übernommen worden.
Ja, eins zu eins. Zum Teil auch die Namen. Apollo hat, glaube ich, auch nur einen verloren. Der heißt bei den Griechen Apollon.
Aber in Zeus gibt es nicht, gell?
In Zeus gibt es schon, das ist der Jupiter.
Der Jupiter ist der Zeus, okay. Das habe ich nicht gewusst.
Die haben das ganze Pantheon eins zu eins übernommen. Die haben einfach gesagt, das ist cool, das gefällt uns, das übernehmen wir. Und es ist auch so, sie haben diesen Glauben ja nicht so ausgelebt, wie wir uns das vorstellen, dass man heutzutage einen Glauben auslegt, dass man da total betet und hofft und bittet um Unterstützung. Für die war das mehr so ein Vertrag. Ich gebe dir ein Opfer und darum gewinne ich den Krieg. Das war halt mehr so ein Austausch.
Also im Endeffekt haben die Römer das mit der griechischen Mythologie gemacht, was die Christen damit die Römer gemacht haben.
Ja, so ungefähr.
Wir migrieren einfach, damit wir das Zustimmung haben und dann.
Was uns gefällt, das nehmen wir. Den Rest, den könnt ihr euch gehalten. So mehr oder weniger.
Was wird dann das nächste Fach sein, was du dann machen wirst? Also wenn das Römische Reich fertig ist, ich kann mich erinnern, wie ich Geschichte gehabt habe, damals haben wir mit Ägypten angefangen und dann die Griechen und dann die Römer.
Ja, das Studium selber fängt ja eh an von null quasi.
Okay.
Nur eben für diese Prüfung ist das Latein eben wichtig, weil du für das Studium das kleine Latinum brauchst. Und ich habe leider in der Schule kein Latein gehabt jetzt, weil ich das halt irgendwie nachholen.
Das haben viele nicht gehabt, ja.
Ja.
Kommen wir zurück zu dem eigentlichen Thema. Du hast dann irgendwann mal angefangen, dass du Geschichten dir überlegst. Das mit dem Spielen ist dann später gekommen.
Genau.
Wie ist das bei dir losgegangen? Hast du das kleine Mädchen hingesetzt, das gesagt, okay, jetzt will ich Geschichte schreiben, damit ich wenn und dahin gehe?
Genau. Das ist so meine erste Idee für ein Buch, die ich nie verwirklicht habe. Ich habe, glaube ich, von den 30 Kapiteln, die ich schreiben wollte, glaube ich, 2 geschrieben.
Aber du hast da Zielvorgaben gehabt.
Ja, aber Zielvorgaben gehabt. Ich habe die ganze Geschichte durchgeplant. Es war total der totale kleine Mädchentraum. Es waren Elfen dabei und Feen und Engel und Zauberei und irgendein Bösewicht. Keine Ahnung. Also heute würde ich mich in Grund und Boden schämen, wenn ich das nur irgendwo finden würde. Aber damals, das war so meine Sache. Ich bin von der Schule nach Hause gekommen und hab daran gearbeitet. Das war teilweise wie so ein Wahn. Aber es war eine tolle Zeit.
Wie alt warst du da? Oder was war das für Schulstufen?
Schulstufe, dritte, vierte Hauptschule. So.
Mhm. Also schwer in der Pubertät drinnen.
Schwerst in der Pubertät drinnen.
Und nachdem du diesen jugendlichen Traum ad acta gelegt hast, nach die 2, 3 Kapiteln da, wie ist es dann weitergegangen?
Wie ist es dann weitergegangen? Ich habe viel Fanfiction gelesen und auch geschrieben, zusammen mit einer damaligen Freundin. Das ist dann eben so die Zeit gewesen von der Oberstufen, bis ich ungefähr so 17, 18 war. Dann bin ich so voll ins Erwachsenenleben reingeschmissen worden, wie es halt so ist. Wenn man mit meinem ersten Job hat und war halt da absolut eingebunden, habe habe dann halt für das keinen Kopf mehr gehabt, keine Zeit mehr gehabt. Und so in der Corona-Zeit, wir sind wieder bei Corona, schönes Thema, habe ich natürlich mehr Zeit gehabt, weil ja, ich habe meine Freundinnen nicht treffen können, ich hab nicht ins Fitnessstudio gehen können, ich habe quasi gar nichts machen können und irgendwann war mir das 100. Mal Pokémon durchspielen auch ein bisschen zu blöd. Und habe dann halt wieder angefangen, so mich ein bisschen reinzutasten, hab überlegt, ja, in welche Richtung könnte ich was schreiben. Was interessiert mich? Mhm. Und habe dann mit zwei Ideen angefangen. Eine geht so Richtung stark Richtung Kinderbuch, so ein bisschen, ich sage es jetzt bewusst überspitzt, so Bibi und Tina mit für 15-Jährige. Mhm. das liegt derweil gut auf meinem externen Laufwerk. Wird vielleicht irgendwann einmal noch weiter verfolgt, vielleicht noch nicht, ich weiß es nicht. Und das andere ist das, an dem ich gerade so, ich würde mal sagen, semi-aktiv arbeite. Eben ein Urban Fantasy-Roman über zwei Hexenfraktionen. Mhm. In der heutigen Zeit, die sich gemeinsam zusammenschließen müssen, da ein Jägerorden sich darauf eingeschossen hat, die ganze Welt von so Kryptiden und Hexen zu befreien, unter Anführungszeichen.
Also ziemlich globaler Konflikt dann.
Genau, es geht klar, ich starte mit dem Buch relativ am Anfang von dem Konflikt, so dass der dem Hauptcharakter immer näher kommt und möchte dann aber dann auf jeden Fall gegen Ende oder Anfang von einem zweiten Buch richtig global ausweiten. Das ist gerade in Arbeit, aber...
Auf wie viele Kapiteln oder Bände oder ähnliches planst du das?
Wie viele Kapitel kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, aber es wird zumindest zwei Bände haben, vielleicht sogar drei. Also Ideen genug hätte ich dafür. Und es spielt auch in diesem Universum. Zeitlich ein bisschen versetzt.
Also wir reden jetzt von dem Buch, das schon rausgekommen ist im Zuge von einer ganz speziellen Situation, nämlich
der Young Storyteller Award 2023.
Hast du da den ersten was gemacht oder ist es, wie ist es da gerannt?
Ich habe absolut gar nichts gemacht. Ich bin nicht einmal in die Top 100, aber es war mal ein Versuch. Anfangen hat es ja damit, ich habe im Sommer Urlaub gehabt und habe halt, weil mein Chef nicht da war, ich relativ wenig zum Tun gehabt habe, einmal kurz im Internet gesucht, nicht zu Hause nachmachen, das gehört sich nicht, das ist ganz böse und so. Bin ich eben auf der Seite vom Thalia drauf gestoßen, dass es dadurch einen Young Storyteller Award gibt, dass man da das eigene Buch drucken lassen kann und wenn man daran teilnimmt und eventuell auch einen Buchvertrag da mit rausschauen könnte. Weil man dachte, super, mache ich mit. Das Problem an der ganzen Sache war, dass ich das ungefähr drei Wochen vor Einsendeschluss gesehen habe.
Das ist eine lange Zeit.
Das Buch, also dieses Buch hier, ist innerhalb von drei Wochen entstanden. Die Idee und so die ganzen Kapitel haben ungefähr einen Feierabend in Anspruch genommen. Dann habe ich ungefähr eine Woche geschrieben. Und eine Woche habe ich zwei Freundinnen gebeten, mir das ein bisschen durchzuschauen. Eben die eine Freundin kennst du auch, die selber schreibt und auch sehr gut schreibt. Und die andere Freundin ist Lehrerin, die hat es mir eher so nicht auf den Inhalt bezogen, sondern eher auf die Grammatik durchgeschaut. Die waren totale Lebensretter, weil sie das halt innerhalb von ein, zwei Tagen beide durchgewerkt haben. Und dadurch habe ich noch mehr die Möglichkeit gehabt, dass ich selber drüber schaue. Und mein Werk ist vollbracht. Es ist, wie gesagt, es ist sehr schnell entstanden. Ja, man hätte sicher noch mehr rausholen können mit mehr Zeit.
Okay, wir bringen es jetzt mehr vom Punkt Nummer 1. Erstens, wie heißt es?
Ja, es heißt Die unglaublichen Abenteuer der Hexe Bella und ihres Katers Maxwell.
Okay, und das ist im Prinzip so die Grundlage für das Universum, wo du dann den anderen 2, 3, 4, 10 Bände Roman dann publizieren wirst. Du darfst gerne jetzt sagen, wie dick das Büchlein ist, weil Ein Lebenswerk ist es jetzt in dem Sinn nicht, dass man sagt, okay, es wäre sowas umfangstechnisch wie die Bibel oder Herr der Ringe oder sowas. Aber dennoch hat es eine schöne Seiten erreicht.
Ja, 75 Seiten, wunderschöne Zahl. Mhm. Hat auch ein bisschen was mit der Vorgabe zum Tun vom Wettbewerb, nämlich 12 bis 17 Kapitel zu schreiben. Jedes Kapitel hat 3 Seiten und ist ziemlich groß gedruckt.
Also von der Schriftart.
Von der Schriftart. Das war tatsächlich auch für mich eine große Herausforderung, weil mein Schreibstil ist sehr ausholend. Ich beschreibe sehr gerne Dinge, wie was riecht, wie was ausschaut, wie sich wer fühlt. Und das war eine totale Herausforderung für mich, weil ich das da absolut nicht so machen habe können, wie ich eigentlich wollte.
Das heißt, die haben das wahrscheinlich mit dem Hintergrund gemacht, damit sie sehen, okay, wer kann was auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wer ist flexibel genug, sich so viel einzulassen. Wie viel haben da teilgenommen? Weißt du ungefähr was?
Daumen mal Pi, ich schätze mal sicher 200, 300 Personen.
Das Buch kann man, obwohl es über einen Wettbewerb gekommen ist, nur immer beziehen.
Genau, entweder eben über dieses Story.one, über das es erschienen ist, oder über Thalia, oder über Amazon habe ich auch schon gehört.
Wann du die Chance hättest, dass du den Wettbewerb nur mehr machen kannst, oder wann sowas Ähnliches wiederkommt, würdest du das wieder machen?
Absolut, ich habe auch vor, dass ich dieses Jahr wieder mitmache.
Es ist ein jährlich wiederholender...
Der müsste jährlich sein, genau. Der findet jedes Jahr statt. Seit wann, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Aber das macht eben der Thalia.
Also du sagst, du schreibst immer sehr, sehr ausholend, sehr beschreibungslastig. Und wahrscheinlich eher so die Landschaftsbeschreibungen genauso wie der Tolkien und so weiter.
Genau. Also natürlich nicht genauso, aber...
Ja, also nicht auf 10 Seiten an Baum oder sowas.
Ja.
Aber was ist da für dich die Herausforderung primär gewesen? Das verkürzte Schreiben, das kürzere, also das wenige Zeit haben dafür, für die Vorbereitung? Oder was waren da die Punkte, die dich wirklich hergehauen haben?
Eben einerseits die ganz verkürzte Zahl, weil ein Kapitel auf 3 Seiten, wirklich nur 3 Seiten zu beschränken, ist eine Herausforderung und eben speziell für mich, da ich gerne sehr ausholend schreibe. Ich habe zum Beispiel das erste Kapitel, also die Rohfassung von dem ersten Kapitel habe ich in Word geschrieben. Das war leider ein Fehler, weil ich habe das erste Kapitel, glaube ich, jetzt in diesem Buch auf 3 Kapitel aufteilen müssen, damit ich alle Infos, die ich habe, unterbringe.
Mit was hast du das nachher geschrieben?
Noch habe ich es mit dieser Software geschrieben, die von diesem Story.one vorgegeben ist. Mhm. Genau, weil es eben einerseits die Seiten dann zwar schon begrenzt automatisch, also wenn du ein bisschen drüber bist, dann schreit er gleich. Das ist super, wenn du ganz auf das schauen musst. Und andererseits hat er auch ein relativ kurzes Rechtschreibprogramm, das zwar teilweise, finde ich, ein bisschen übergenau ist, aber...
Ist das ein reines Online-Teil?
Das ist online, genau.
Okay. Wenn man dort nicht im Zuge dieses Events oder dieses Wettbewerbs schreiben will, kann man das genauso und ist dort die Vorgabe dann gleich?
Soweit ich mitgekriegt habe, ja. Weil es hat den Hintergrund, dass du diese Bücher auch drucken lassen kannst. Das ist auch, wenn du das eben selbst verlegen willst oder jemandem ein Geschenk machen willst, kannst du das dort machen. Die haben total viel Assets, zum Beispiel eben wie das Foto, das oben drauf ist, das habe ich auch von dieser Seite. Würde ich jetzt, wenn ich mehr Zeit habe, auch vielleicht von einem Künstler machen lassen. Oder sonst irgendwie, aber eben, wenn du da was findest, was für dich passt, ist es absolut in Ordnung.
Weil du gesagt hast, durch die Teilnahme ist es gedruckt worden. Das heißt, wenn du das jetzt selber schreibst und dort machst, zahlst du dann für den ersten Print?
Nichts. Also diese Version, die ich da jetzt vor mir liegen habe, für die habe ich nichts gezahlt. Also eben im Zuge dieses Wettbewerbs, wenn du teilnimmst, kriegst du und das Einsehen ist, kriegst du einen Code zugeschickt per E-Mail und den gibst du dort beim Versand quasi wie einen Gutscheincode ein und damit kriegst du es gratis.
Okay, alle anderen zu einem ganz normalen
Preis. Alle anderen zu einem ganz normalen Preis, genau.
Das sind wir bei?
Ich glaube, es sind 18 Euro.
Mhm. Okay. Mehr als Hardcover und Papier ist heutzutage der
Reihe. Ja.
Für wen würde das interessant sein? Das so zu publizieren?
Wie gesagt, es müsste eher ein kürzerer Schreibstil sein als meiner. Abseits von dem Wettbewerb würde ich jetzt persönlich diesen Verlag nicht wählen. Aber zum Beispiel für Gedichtbände oder sowas in Tagebuchform war das auf jeden Fall eine Alternative. Sie drucken, glaube ich, auch nachhaltig, was ich weiß. Ja, jetzt ohne Werbung zu machen.
Nein, das ist ja klar. Also ich stelle mir das zum Beispiel schon interessant vor, wenn ich sage, okay, gut, ich möchte das zum Beispiel, sei es für ein Geschenk oder irgendwas als Anlass, irgendwas machen, dann habe ich bei einer normalen Buchbinderei oder was, wenn ich irgendwas machen will, gewisse Auflagen zu haben, die ich erreichen muss und. Und dann komme ich wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt so ein Buch in dem Umfang, wie es du es hast, nicht mit dem Preis wahrscheinlich aus.
Nicht wirklich, nein. Und eben da kann man die Anzahl an gedruckten Werken frei wählen. Das ist natürlich total super. Ob es jetzt einen Rabatt gibt, wenn man eine gewisse Stückzahl bestellt oder nicht, das kann ich jetzt eben nicht sagen, weil ich das nicht genutzt habe.
Aber mit was schreibst du normal? Du hast gesagt, du hast mit Word die ersten paar Seiten geschrieben. Oder das erste Kapitel, was dann drei Kapitel waren. Nutzt du für die Entwicklung von dem jetzigen nur immer Word oder nutzt du was anderes?
Bisher tatsächlich schon, da ich jetzt eben nicht mehr so im Prozess drinnen bin, das aktiv zu schreiben. Ich habe aber vor, dann auf etwas Gescheiteres umzusteigen. Unsere gemeinsame Freundin, die hat mir da ein Programm gezeigt, da muss ich das nochmal fragen, was heißt. Aber das macht auf jeden Fall mehr Sinn, allein um die Gliederung, um die Charaktere gescheiter im Überblick zu haben. Ja, genau, das waren halt meine Erstlingsversuche, natürlich.
Du hast angefangen vor vielen, vielen Jahren zum Schreiben, mit vielen, vielen Pausen, wie wir gesehen haben. Und das, was mir aufgefallen ist aus den Erzählungen, wir haben im Vorgespräch nicht darüber gesprochen, ist das, dass du, um es einfach zu sagen, es gibt im Großen und Ganzen immer zwei Arten, wie man eine Geschichte entwickelt. Das eine ist das, ich plane es, das ist eher das, was du machst, und dann gibt es die, die sagen, okay, setz mir es hin und lass mich berieseln. Und was man halt so aus den Fingern rausschwebt, das ist dann das, was dann die Geschichte sein wird. Was mitunter auch sehr risikobehaftet sein kann. Absolut. Wenn man dann ziemlich am Ziel vorbeischießt.
Absolut. Ich muss gestehen, wie ich angefangen habe mit diesen zwei Ideen, die ich vorher genannt habe, habe ich auch so angefangen. Also da war absolut keine Struktur drinnen, kein gar nichts. Und eben wieder, ich bin erst später so richtig draufgekommen, so eben durch die Gespräche mit der Anna. Und durch das Arbeiten an diesem jetzigen Printwerk, dass es absolut am Ziel vorbeigeht. Also ich bin jetzt zwar keine Person, die sich jetzt minutiös alles aufschreibt, wenn ich eine gute Idee habe, dann bringe ich die ein. Aber so ein bisschen an roten Faden, der ist schon sehr, sehr essentiell.
Das heißt, wie du dieses Büchlein da geplant hast, hast du gewusst, wie gesagt, ich habe es selber noch nicht gelesen, wer der Endgegner ist?
Ja, ich habe gewusst, wer der Endgegner ist, was für Schritte gesetzt werden müssen, damit es dorthin kommen, dass es auch halbwegs einen Sinn macht. Welche Charaktere vorkommen. Ich muss gestehen, dass da in dem Buch sind ein bisschen zu viele Charaktere drin, dafür, dass es so groß ist. Also so klein ist, besser gesagt.
Vom Umfang her.
Ja, würde ich jetzt bei der zweiten Version anders machen. Aber gut, war erster Versuch. Ich muss dazu sagen, wenn ich das Buch auch kritisiere, ich liebe es heiß. Es ist mein erstes selbstgeschriebenes Buch, das ich in der Hand halte. Und das ist ein Wahnsinnsgefühl, das so zu haben, weil das zu schreiben, das habe ich schon eben ganz lang in mir. Das tue ich total gern. Und das ist ein Wahnsinnsgefühl, da jetzt endlich einmal was Greifbares in der Hand zu haben und nicht einfach nur irgendeine Datei am Computer.
Dem stimme ich absolut zu. Ich kenne das als, nicht in Buchform, aber zumindest in Audioform unter anderem. Hast du dir schon überlegt, dass du bei anderen Sachen auch mitmachst, wie zum Beispiel NaNoWriMo oder so?
Tatsächlich ja. Es hat mir einfach nur bis jetzt immer die Zeit gefällt.
Wird der zukünftig verschiedene auffallen, wenn du studierst?
Ja. Interesse besteht aber absolut. Ich habe mir immer wieder diese Writing-Prompts runtergeladen. Da hat es einmal von einem Instagram-Kanal, den ich folge, der eben täglich so Prompts rausbringt, also so kurze Texte, die eine Szene beschreiben und die halt quasi so anregen sollen, darum was zu schreiben. Und der hat das zum Beispiel für einen Oktober gemacht, für Halloween. Jeden Tag irgendein gruseliger Prompt, wo du halt was dazu schreiben kannst. Und ich wollte das immer machen, aber habe eben in dem Job, in dem ich jetzt bin, absolut nicht die Energie gehabt dafür, dass ich mich da jetzt jeden Tag dazu sitze. Es klingt immer so nett, ja, mach damit, aber dass da tatsächlich auch Arbeit drinnen steckt, ja, das ist halt
schwierig. Beim NaNoWriMo geht es ja eigentlich nur um einen Ruheentwurf und nicht um ein fertiges Produkt. Das ist ja das, was man immer ein bisschen bedenken muss, weil das, was die Leute unter einer fertigen Geschichte verstehen, ist das, wenn ich ein Buch ausgedruckt habe oder halt auf dem EPUB lesen kann, auf dem iPad oder so. Aber das, was in erster Linie solche Sachen meistens sind, diese Wettbewerbe, sind Rohfassungen, damit man sich selber kennenlernt und in derer Zeit Dinge tut, die man sonst nicht tut. So wie du mit deinen 3 Wochen jetzt im Prinzip mit dem kleinen Bierchen. Klein unter Anführungszeichen. Wann war denn das zeitlich gesehen, dieses?
Zeitlich spielt das ein bisschen bevor mein tatsächlicher Roman dann anfängt. Mhm. Einfach aus dem Hintergrund, da ist da ja die Hexenjäger jetzt nicht so den Einfluss darauf haben, weiß ich nicht, dass einem vom Umfang her nicht ausgeht. Und einfach, dass man da einfach so ein bisschen die Welt kennenlernt. Wie funktioniert das Magiesystem? Wie funktioniert die Gesellschaft mit wo Kryptide und Hexen quasi unter uns leben? Und quasi in das Geschehen aber nicht so wirklich eingreifen, außer halt, wenn nur der Mann ist, so wie eben in diesem Buch. Oder Not an der Hexe sozusagen.
Not an der Hexe ist immer gut, ja. Wann planst du, oh Gott, das ist immer schwierig zu sagen, dass die Fortsetzungen rauskommen?
Fortsetzung von Die unglaublichen Abenteuer der Hexe Belle und ihres Katers Maxwell kommt wahrscheinlich noch dieses Jahr mit dem nächsten Young Storyteller Award. Da habe ich nämlich vor, dass ich die beiden Charaktere, die Bella und den Maxwell, wieder benutze. Einfach weil ich die Charaktere so gerne mag.
Wann wird das sein in dem Jahr?
Das müsste so im September sein.
Und der große Roman dann?
Das ist eine gute Frage. hängt das auch ein bisschen damit zusammen, ob ich jetzt die Lateinprüfung schon im Juni bestehe oder nicht. Wenn ich sie bestehe, dann möchte ich danach anfangen, definitiv wieder aktiv dran zu arbeiten, eben das Ganze nochmal ein bisschen aufzudröseln, einfach ein bisschen eine Struktur reinzubringen, weil ich habe gemerkt jetzt so auch durch die Anna, ich habe zwar gute Ideen, aber ich schweife sehr oft sehr stark vom Ziel ab. Das ist eben so, auf die ich aufpassen muss, weil ich habe so viele Ideen, ich habe so viele tolle Ideen für Szenen, für Konversationen, die an und für sich eh super sind, die aber das Buch absolut schwer zum Lesen machen, weil du wartest eigentlich darauf, dass der Konflikt weitergeht und du bist jetzt aber komplett in einer anderen Gegend. Genau, und wenn ich diese Prüfung nicht bestehe, dauert es halt noch ein bisschen länger. Mhm.
Gehen wir mal davon aus, die Prüfung ist bestanden, du hast das zweite Buch geschrieben, also das zweite von dem Event beziehungsweise für den Wettbewerb und auch dann den ein oder zwei dicken Bändi-Roman dann geschrieben. Mhm. Würdest du was anderes auch schreiben?
Ja, definitiv.
In welche Richtung wird es dann gehen? Oder hast du Pläne, Überlegungen, Ideen dazu?
Ich hätte schon eine Idee für einen Science-Fiction angelehnten Roman. Allerdings, das ist nur so eine ganz grobe Idee. Und die Ideen, muss ich sagen, die kommen ja immer wieder. Also es inspiriert mich ganz oft was. Eine D&D-Session, wo vielleicht ein Mitspieler irgendwas Lustiges sagt. Oder irgendeine witzige Szene, die ich draußen auf der Straße nochmal mitkriege. Ich habe einen Kopf voller Konfetti quasi und ich muss mir nur die richtigen Stückchen rauspicken. Das ist zwar teilweise ein bisschen schwierig, vor allem, wenn du unter Druck stehst und du denkst so, jetzt eigentlich in 3 Wochen soll ich fertig sein und die Idee schon haben. Und es ist teilweise ein bisschen schwierig. Mhm. Aber ja, es ist einfach das Schreiben an sich, das ist was mir total viel gibt. Das ist so Entspannung für mich, das ist in eine andere Welt eintauchen, Charaktere erschaffen, aber mit denen auch mitleben, so denen eine Höhen und Tiefen erleben. Das ist was mir total viel gibt.
Wenn du jetzt jemandem einen Tipp geben kannst, ja, oder diejenige sagt, okay, gut, sie ist überlegt, selbst zu schreiben, selber Geschichten zu entwickeln, in irgendeiner Art und Weise. Was würdest du dieser Person raten und was ist so ein Tipp, wo du sagst, okay, du bist selber drauf eingefallen oder was du vielleicht anders machen würdest?
Ganz wichtig ist, glaube ich, einfach mal anzufangen. keine Angst haben vor dem leeren Papier, weil du kannst nur so viele tolle Ideen in dir drinnen haben, wenn du es nicht aufs Papier bringst, fangst du ganz schwer an. Wenn du was aufs Papier bringst und wenn das vielleicht nicht besonders gut ist, wenn was auf dem Papier ist, dann kannst du es ändern. Dann kannst du es anschauen und sagen, okay, das gefällt mir, aber diese Punkte muss ich noch ausbessern. Und das ist viel einfacher, als einfach was aus der Luft zu ziehen, was ganz toll ist. So was ganz toll ist, ziehst du ganz selten aus der Luft und sagst, okay, dieser Absatz ist perfekt und den brauche ich nie wieder angreifen. Das ist ganz selten so. Das ist passiert, aber ja, einfach anfangen und bearbeiten und wieder bearbeiten und wieder bearbeiten und wieder bearbeiten, bis du damit zufrieden bist.
Wunderbar. Dann sage ich danke.
Ich danke auch.